So, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich kann eigentlich auch laut schreien, aber wo wir die Technik hier haben, nütze ich sie aus. Ich weiß nicht, da wir in der Zwischenzeit durch relativ viele sind, ob wir irgendeine der Fenster so etwas schräg stellen sollen. Ich weiß nicht, wie das für diejenigen ist, die genau daneben sind, aber bevor dann während der Veranstaltung irgendjemand umkippt, ist vielleicht besser vorzubeugen. Danke. Und ich bin erstaunt, dass es klappt, dass zu dem Thema so viele Menschen hier sind. Wenn man die Medien verfolgt, hat man ja das Gefühl, alles Mögliche ist interessant, aber dass sich die Bundeswehr grundlegend verändert und immer schneller verändert, spiegelt sich in den Medien kaum wider. Das Weißbuch wäre so ein Anlass gewesen, als es veröffentlicht wurde, darüber zu reden, was leider kaum passiert ist. Das war ganz kurz berichtet, aber das war es dann auch und weiter ist nichts passiert. Warum es sich lohnt, für die Friedensbewegung dieses Thema sehr, sehr ernst zu nehmen, werde ich versuchen, sag mal in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ungefähr hier zu erläutern. Mich würde interessieren, wer von den Anwesenden hat denn das aktuelle Weißbuch wirklich gelesen? Oh, immerhin ein paar. Haben die sich ähnlich zu Tode gelangweilt beim Lesen wie ich? Nicht? Ich mich schon. Ich habe mich so geärgert, wie man es schaffen kann, so viele Seiten zu schreiben und nichts darin zu sagen, aber ganz viel zu meinen. Und natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es schnell Schluss mit der Langeweile. Auch das werde ich versuchen zu erläutern. Aber ich sage das deswegen als Vorspann, weil ich nicht allzu viele Zitate aus diesem Werk bringen werde, weil alles Wesentliche zwischen den Zeilen und nicht in den Zeilen steht. Weißbuch kann man auch nicht als alleinstehendes Werk sehen, sondern es ist Teil einer Reihe von Grundsatzdokumenten. Vielleicht sollte an dieser Stelle auch gesagt werden für diejenigen, die den Begriff Weißbuch das erste Mal hören. Es ist nicht nur so, dass es Weißbücher der Bundeswehr gibt, sondern Weißbücher sind immer von Institutionen, von staatlichen Institutionen, aber auch von privaten strategische Grundsatzdokumente, in denen es sowohl um eine Analyse der gegenwärtigen Situation als auch eine Prognose für die Zukunft geht, als auch die Definition, was will die Institution in dieser beschriebenen Lage machen. Und als solches liefert dieses Weißbuch eigentlich relativ wenig präzise Beschreibung dessen, wo die Bundeswehr tatsächlich steht. Sie macht viele Andeutungen, benutzt viele Modebegriffe. Sie macht das relativ professionell, unsere Verteidigungsministerin. Sie hat so etwas gemacht wie einen inklusiven Prozess der Erstellung. Sie hat unendlich viele Workshops gemacht. Sie hat offen die Zivilgesellschaft eingeladen, sich zu beteiligen. Sie hat eine Homepage geschaltet, in der jeder, also auch wir, hätten Texte posten können, was wir halten von der strategischen Lage, von der Sicherheitsdiskussion in Deutschland. Einige aus dem weiteren Friedensbewegungsumfeld haben das auch gemacht. Deren Texte wurden übrigens auch auf dieser Homepage veröffentlicht. Das ist nicht so, dass die totgeschwiegen wurden. Aber das Interessante ist, wer das gemacht hat und dann hinterher in das Weißbuch geschaut hat, festgestellt, die Arbeit war für umsonst. Wie so häufig in der modernen Demokratie war das eher die Simulation eines partizipativen Prozesses und nicht wirklich ein partizipativer Prozess. Aber insofern ist Ursula von der Leyen Profi. Sie weiß, was sie macht. Sie weiß, wie sie Öffentlichkeit einlullen kann. Und sie weiß leider auch ganz entschieden, was sie will. Sie sagt das nicht immer, aber sie weiß sehr klar, was sie will und setzt das auch mit großer Entschlossenheit durch. Was man unter anderem daran merkte, dass ziemlich etwas mehr als einen Monat nach der Veröffentlichung des Weißbuchs Bundeswehr bereits etwas veröffentlicht worden ist, was wesentlich konkreter, wesentlich inhaltsreicher ist und im Weißbuch schon angekündigt wurde, nämlich die Konzeption zivile Verteidigung, wo es darum geht, die engere Kooperation zwischen Polizei, Militär und, nicht so sehr benannt, aber auch mit gedacht, Kooperation mit den Geheimdiensten durchzubuchstabieren. Und vor allem ist zu ermöglichen, den Einsatz der Bundeswehr im Inneren wesentlich reibungsloser durchzuführen. Im Februar wird es eine Stabsübung, also Februar 2017 wird es eine Stabsübung geben, wo genau das auch durchexerziert wird. Es werden eine Reihe von Bundesländern, ich glaube Bremen ist mit dabei. Leider, ne? Und mein Heimatbundesland Baden-Württemberg mit seiner grün-schwarzen Regierung hat sich ganz schnell angeboten, wir machen das mit. Bayern auch. Es ist eine interessante Konstellation, welche Länder offensichtlich sofort auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und gerade in dieser Konzeption zivile Verteidigung kann man sehen, wie schnell und entschlossen hier tatsächlich auch Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und natürlich darf nicht außen vor bleiben, dass bevor das Weißbuch veröffentlicht wurde, nämlich genau 3 Tage zuvor, das Abschlussdokument des NATO-Gipfels veröffentlicht worden ist, was in gewisser Weise den Rahmen des Weißbuchs, den bündnispolitischen Rahmen für das Weißbuch liefert. Und das Weißbuch selber bezieht sich auch immer wieder auf dieses Dokument. Natürlich war am 10.07. das Weißbuch bereits geschrieben. Also man hat nicht gewartet, bis die NATO veröffentlicht hat mit dem, was man geschrieben hat. Aber das war so eine Art diplomatische Höflichkeit, zuerst die NATO ihre Strategie veröffentlichen zu lassen und erst danach das Weißbuch zu veröffentlichen. Aber es war eben auch nicht mehr als ein diplomatisches Zeichen, das Ganze so haben zu wollen. Im Gegensatz zum Weißbuch hat die Frage des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren die Medien etwas mehr beschäftigt. Das ist auch richtig und gut so. Aber was für mich eben heißt, dass man die Bundeswehr als Ganzes nicht außen vor lassen kann. Aber man konnte zum Beispiel Ende August in der Tagesschau folgende Sätze hören. Bundeswehr im Inneren, Soldaten und Polizei üben für den Terrorfall. Bundeswehr und Polizei werden für den Fall eines Terrorangriffs einen gemeinsamen Einsatz üben. Nicht nur einen, sondern es geht um relativ viele, aber egal. Darauf einigten sich Innenminister de Maizière und Verteidigungsministerin von der Leyen mit einigen Innenminister der Länder. Bei der Übung sollen die Entscheidungsabläufe geprobt werden. Sie wird den Angaben zufolge in 4 Bundesländern stattfinden. Welche das sind, wissen wir in der Zwischenzeit. Auf die gemeinsamen Übungen hatte sich die Große Koalition in Berlin bereits im Juli in ihrer Beratung über das neue Weißbuch zur Sicherheitspolitik verständigt. Und wenn klar ist, wie diese Stabsübungen ablaufen, wäre das sicherlich eine gute Gelegenheit, Protestaktionen sich zu überlegen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das dann auch entsprechend zu machen. Es ist auf jeden Fall klar, dass die rechtliche Grundlage für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren noch längst nicht so glatt ist, wie sich das die Bundeswehr gerne wünscht. Aber sie versucht in gewisser Weise voranzupreschen, um eine Gewöhnung zu erstellen. Und wenn dann irgendwann die Rechtslage korrigiert wird, darauf zu hoffen, dass es dann gar kein Aufschrei mehr gibt, da ja schon alle so sehr daran gewöhnt sind, dass die Bundeswehr selbstverständlich im Inneren im Einsatz ist. Aber zurück zum Weißbuch. Es gibt hier ein Exemplar. Man merkt diesem Weißbuch an, dass sich Ursula von der Leyen viel mit Unternehmensberatern und vor allem Beraterinnen umgibt. Das drückt sich in ihrer Sprache aus. Und Moment, wir fehlen mir. Moment, ich muss hier nochmal ganz kurz rausgehen, weil das glaube ich die. Ich weiß nicht, ob in dieser Präsentation irgendwas verloren gegangen ist. Wir haben es gleich wieder. Ich habe dir eine schöne Zitate vorbereitet, zu dem wir Ursula von der Leyen die Sprache der Unternehmensberater kopiert. Wir haben es gleich hier. Ja, irgendwie geht da eines immer verloren. Kennt sich irgendjemand mit dieser Technik etwas besser auf? In der Übersicht taucht es auf. Ja, aber wenn ich es durchklicke, nicht. Aber so sehen wir's, sieht man es auch, ne? Okay. Also sie hat wunderschöne Formulierungen, die allerdings völlig vergessen lassen, dass es hier um eine Institution geht, die Töten und Sterben vorbereitet. Also sie redet von inklusiven Beteiligungsprozessen. Sie redet von Hochwertfähigkeiten, die die Bundeswehr üben muss und wofür man sie entsprechend ausstatten muss. Also dann geht es um Panzer und um Militärflugzeuge, Hubschrauber und so weiter, um Lieferketten, die gehärtet werden. Das ist ihre Antwort darauf, dass es so viele Pannen gab. Also muss man Lieferketten härten. Das klingt alles schön, aber sagt natürlich gar nichts. Um eine Wirkungsüberlegenheit, die die Bundeswehr erzielen will. Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn eine deutsche Armee Wirkungsüberlegenheit erzielen will, kommen sehr unangenehme Assoziationen. Aber es klingt auf den ersten Blick harmlos. Sie bereitet vor, dass Ressourcen neu zugeordnet werden und bastelt dann den hübschen Begriff Ressourcenneuzuordnung. Habe ich davor noch nicht gehört. Und sie plant überall innovative Wege zu gehen und sie hat drei hübsche Zauberworte entdeckt, nämlich die Resilienz, den vernetzten Ansatz und die hybride Kriegsführung. Und vielleicht gibt es manche, die sozialpädagogisch, psychologisch oder andersweitig vorgebildet sind, die den Begriff Resilienz schon mal gehört haben. Der kommt aus der Individualpsychologie. Es geht also darum, wie Menschen Fähigkeiten, innere Stärken entwickeln können, um mit schwierigen Umständen umzugehen. Also warum das Kind, das arm ist, dessen Eltern aus dem Gefängnis rein und raus gehen, trotzdem nicht notwendigerweise selber kriminell werden muss, ist eine Frage der Resilienz, also was stärkt einen Menschen. Und dieser Begriff hat in den letzten Jahren Karriere gemacht in dem Bereich der Unternehmensberatung. Da geht es dann eher darum, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, trotzdem sie Rahmenbedingungen haben der Arbeit, die eigentlich zu einem Burnout führen sollten, wie man sie so stärken kann, dass man sie optimal, ich kann es nicht anders nennen, ausnutzen kann und ausbeuten kann. Also das ist der Bereich, aus dem Ursula von der Leyen den Begriff Resilienz übernommen hat und überträgt auf die gesamte Gesellschaft. Und für mich ist es ja nicht mehr und nicht weniger, als sich zu überlegen, wie kann man eine Gesellschaft militarisieren. Also wie kann man Menschen dazu bringen, es zu akzeptieren, dass wir ständig am Rande von Krieg und inmitten von Kriegsvorbereitungen leben. Dass wir akzeptieren, dass die Bundeswehr überall am Einsatz ist. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit umgehen, dass immer mehr Soldatinnen und Soldaten zurückkommen und traumatisiert sind? All diese Fragen stecken eigentlich hinter dem Begriff Resilienz, werden aber nicht ausbuchstabiert in dem, was sie hier uns entsprechend vorgelegt hat. Und deswegen ist es natürlich, ich habe es übertitelt, ein Papier der Unternehmensberaterin. Und wenn man genau hinguckt, was diese Unternehmensberaterin macht, dann fällt auf, dass sie uns in ihrem Weißbuch nicht verrät, was sie eigentlich will. Also sie macht keine territoriale Begrenzung der Einsätze, sie macht keine Personalobergrenze, sie macht keine Zielgrößen für den adäquaten Etat. Und sie macht auch keine Mengenangabe für das militärische Großgerät. Also für wie viele Panzer sie jetzt braucht, wie viele Transportflugzeuge und so weiter und so fort, wie viele Kriegsschiffe, wie viele U-Boote. Das muss sie im Detail in solchen Dokumenten auch nicht machen. Aber sie gibt noch nicht mal einen Rahmen dafür an. Und das äußert sich dann durchaus ganz konkret. Ich habe die Neigung, mir viele dieser Strategiepapiere anzugucken, auch viele der bürokratischen Papiere anzugucken. Und wir können im Moment, wenn wir die Nachrichten etwas genauer angucken, feststellen, wie die Debatte über den Etat, den Bundesetat 2017 geführt wird. Da macht sie direkt die Probe aufs Exempel. Und für die Mitglieder des Ausschusses, also des Verteidigungsausschusses, gibt es regelmäßig vom Verteidigungsministerium sogenannte grüne Hefte. Die sind übertitelt mit Erläuterungen und Vergleiche zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts. Gähne. Also, man hat das Gefühl, automatisch gehen und hier ist es aber dann absolut spannend. Also obwohl es nur so vor Zahlen strotzt, lohnt sich die Lektüre dieses Heftes wirklich. Da findet man dann das drin, was uns fehlt im Weißbuch. Da steht nämlich zum Beispiel zu lesen, ab dem Jahr 2017 werden keine starren personellen Obergrenzen mehr zugrunde gelegt. Also geht auch noch weiter. Künftig wird der Personalbedarf der Bundeswehr orientiert an den tatsächlichen Aufgaben der Bundeswehr jährlich für die Mittelfrist ermittelt und in den Regierungsentwurf zum Haushalt eingebracht. Das heißt, schlussendlich macht sie wirklich die Bundeswehr zum Modell Wünsch dir was. Also wenn sie es für nötig hält, in Mali einzumarschieren mit der Bundeswehr, dann braucht man eben mehr Gerät, mehr Unterbringung für die Bundeswehr, mehr Personal. Und wenn das vielleicht mal ein, zwei Jahre lang nicht der Fall ist, dann kann man auch wieder auf ein paar Menschen verzichten. Was übrigens auch diejenigen, die sich je überlegen sollten oder Menschen kennen, die sich das überlegen, zur Bundeswehr zu gehen als Beruf, irgendwie klar macht, was sie meint mit dem, sie nennt es atmenden Personalkörper. Ja. Das heißt, da werden Menschen eingeatmet, wenn sie gebraucht werden, aber auch wieder ausgeatmet, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, es geht wirklich darum, Menschen wie auf dem Schachbrett einzusetzen, wegzuwerfen, zu instrumentalisieren. Und das ist eine Sprache, die ist mehr als menschenverachtend. Ich kann das einfach auch nicht anders nennen. Und genau in dieser Art und Weise macht sie leider Politik. Was das Papier liefert, ist etwas, das sich Bedrohungsanalyse nennt, aber aus meiner Sicht keine wirkliche Bedrohungsanalyse ist. Nämlich in diesem Papier ist im Prinzip alles Bedrohung, und zwar Bedrohung, die mit Militär beantwortet wird. Aus meiner Sicht, ja, es kann ja niemand bezweifeln, dass es Terrorismus gibt. Aber ich war zum Beispiel in München, als dieser durchgeknallte Rechtsextreme auf die Menschen, überwiegend mit migrantischem Hintergrund, im Olympia-Einkaufszentrum geschossen hat. Damals hatte die Bundeswehr gleich 100 Soldaten bereitgestellt, um sie einzusetzen, ohne Rechtsgrundlage. Ich hätte mich definitiv nicht sicherer gefühlt mit diesen 100 Soldaten in meinem Rücken. Sondern es wird eben auf Terrorismus die Antwort gegeben, bei der wir die letzten 15 Jahre gesehen haben, wie gut sie funktioniert hat. Nämlich gar nicht. Sie hat den Terrorismus verstärkt. Ja, Klimawandel überhaupt nichts. Aber es geht um die Klimaflüchtlinge, die destabilisierend wirken können. Also wird entweder in Afrika dort Militär ausgebaut, es wird gemeinsam mit diesem Militär Grenzsicherungen durchgeführt, oder es wird dann, wenn das nicht so richtig funktioniert, eben zum Beispiel im Mittelmeer das Militär eingesetzt, um Flüchtlinge abzuschotten. Oder man gibt anderen Menschen Waffen dafür, um das für einen zu tun. Das heißt, es wird alles unter dem Punkt Sicherheit, und zwar militärischer Sicherheit, gesehen. Es wird das Thema von Staatszerfall, also wenn Staaten nicht mehr leistungsfähig sind, wenn sie kaum noch Einnahmen haben, deswegen keine Sicherheit mehr ihren Menschen liefern können, damit meine ich jetzt soziale Sicherheit nicht mehr liefern können und deswegen zerfallen. All das wird als ein Teil von Sicherheitsdiskurs gesehen, auf den die Antwort immer Militär ist. Und um diesen Bereich München nochmal aufzugreifen, was mir das Gefühl gegeben hat von völlig unverantwortlichem Umgang mit dem Thema Sicherheit, war, als ich mitbekommen habe von meinen Verdi-Kolleginnen und Kollegen, die in Krankenhäusern organisiert sind, dass für die, schlussendlich waren es 29 Verletzte, von denen 20 ins Krankenhaus mussten. Also ich rede jetzt nicht über die Toten, das war schlimm genug, aber von den 20, die ins Krankenhaus mussten, die nicht versorgt werden konnten in dieser Münchner Großstadt, in den Kliniken, ohne dass der medizinische Notstand ausgerufen werden musste. Und das ist etwas, da fühle ich mich in meiner Sicherheit wirklich gefährdet, wenn ich daran denke, es gibt eine Massenkarambolage auf der Autobahn, ich komme ins Krankenhaus und darf dann noch 3 Stunden warten, bis die lebensnotwendige Operation stattfindet. Also ich glaube, wir müssen den Sicherheitsdiskurs auch wenden. Also wegbringen von den militärischen Antworten hin zu den Antworten, die wirklich gegeben werden können und wo auch kein Staat, zumindest kein so reicher wie Deutschland, überfordert wäre, diese Antworten entsprechend auch zu geben. Ich könnte das weiter fortsetzen, aber wichtig ist, dass es aus meiner Sicht eben keine vernünftige Analyse dessen ist, worin Bedrohungen tatsächlich bestehen für die Menschen in unserer Gesellschaft. Würde man sowas wie Cyberbedrohungen, Cyberangriffe wirklich ernst nehmen, dann müssten wir, glaube ich, die Microsoft-Vertreiber hinter Schloss und Riegel setzen und all diejenigen, die ihre Programme so stricken, dass die Hintertüren weit offen sind, durch die jeder Hacker rein kann. Also es gäbe Antworten, auf viele dieser Sicherheitsprobleme, nie hundertprozentige. Das ist ein Teil offener Gesellschaften, dass wir keine hundertprozentige Sicherheit haben. Aber das ist immer noch sicherer als ein hochgerüsteter Sicherheitsstaat, wo jeder mit der Waffe durch die Gegend läuft. Also diese Idee einer absoluten Sicherheit ist das absolute Rezept dafür, Unsicherheit zu haben. Ja, natürlich. Aber das ist komischerweise etwas, was von Medien selten hinterfragt wird, wenn dieser Sicherheitsdiskurs geführt wird. Sondern die Antworten sind immer noch mehr Polizei, noch mehr Militär, noch mehr Geheimdienste, noch mehr Überwachung, noch mehr Bewaffnung. Und im Fall der Bundeswehr eben noch mehr Militär. Und was wirklich völlig neu ist, was im Weißbuch zuvor nicht zu lesen war, ist der starke Diskurs, der starke Bedrohungsdiskurs, der Richtung Russland formuliert ist. Das formuliert ist, dass sich die Bundeswehr aufrüsten muss, weil es unserem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und dann eine sehr polemische, ich würde schon fast sagen, ideologische Auseinandersetzung, ideologisch hochgerüstete Auseinandersetzung mit Russland und russischer Politik gefällt wird. Und dann muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich wahrscheinlich mehr vor der russischen Botschaft demonstriert habe als vor der US-amerikanischen. Aber trotzdem es für völlig absurd halte, in welcher Art und Weise Russland Dinge vorgeworfen werden, die auf der anderen Seite die NATO und die Bundeswehr eben auch tun. Also nur um das Alltagsbeispiel, was die Medien nie hinterfragen zu nehmen. Es wird im Baltikum, also Estland, Lettland, Litauen, gibt es seit mehreren Jahren das Air Patrol im Baltikum, wo die Bundeswehr allen voran mit den Eurofightern, für was braucht man die auch sonst, ja, sie wurden halt beschafft, also muss man sie irgendwie einsetzen, die baltischen Staaten vor Russland schützt. Also schützt in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite eben auch russische Flugzeuge unterwegs sind, um ihr Territorium zu schützen. Würde ich jetzt ebenfalls mal wieder in Anführungsstrichen zu setzen, weil keine dieser Seiten kann, wenn es zu einer Konfrontation kommt, wirklich schützen. Wir sind alle so hochgerüstet, dass es auf jeden Fall immer auf Kosten der Bevölkerung geht. Der russischen Seite wird von der NATO vorgeworfen, dass wenn sie in der Nähe der Grenze unterwegs ist, sie die Transponder ausschaltet. Also diese Geräte, die der zivilen Luftsicherung mitteilen, an welcher Stelle, an welchem Ort sind die russischen Flugzeuge unterwegs. Das ist richtig, das machen die russischen Flugzeuge. Aber die Eurofighter haben das natürlich auch ausgeschaltet. Das steht in keinem der Artikel. Das ist nur meine Lesehilfe, wenn mal wieder gesagt wird, russische Flugzeuge sind zu nahe an die Grenze gekommen oder hätten sie gar verletzt und hätten, und die feindliche Absicht kann man daraus ableiten, dass sie die Transponder ausgeschaltet haben. Mag sein, aber da zeigen eben von den Fingern der Hand einige wieder zurück. Also sprich, diese Notwendigkeit eines ehrlichen Diskurses ist komplett verfehlt worden in diesem Weißbuch, findet dort nicht statt, findet aber auch in der Berichterstattung nicht statt. Man wird bei der Frage hybride Kriegsführung, weiß nicht, ob es klar ist, was damit gemeint ist, ist eine Kriegsführung, die nicht in erster Linie auf eine Konfrontation von Armeen ausgerichtet ist, sondern die quasi in einen Alltag hineinsickert, die mit Milizen arbeitet, die mit Protestierenden arbeitet, die hinter feindlichen Linien agiert, also all das, was man irgendwie ein Stück weit früher so mit Heimtücke und Ähnlichem bezeichnet hätte, heißt eben heute feiner hybride Kriegsführung. Auch der Vorwurf an Russland, dort mit Bürgerkriegsfraktionen und deren Ausrüstung zu operieren, zum Beispiel im Osten der Ukraine, all das hat einen neuen Diskurs über hybride Kriegsführung ausgelöst. Man sagt, dass es da um Schwachpunkte demokratischer und offener Gesellschaften geht. Es geht jetzt nicht nur um Russland bei dieser Einschätzung und bei der Beurteilung von hybrider Kriegsführung und hybriden Bedrohungen. Da geht es auch um Terroranschläge, um Ähnliches. Also es geht nicht nur um Russland, aber Russland ist eben der Dreh- und Ankerpunkt, an dem es festgemacht wird. Es geht um verdeckte militärische Operationen, es geht um Propaganda, es geht um Cyberangriffe, aber auch um finanzielle Operationen, also Spekulationen gegen Unternehmen, die für Staaten wichtig sind, aber auch um politische Destabilisierung. Und jeder, der ein bisschen die jüngste Geschichte verfolgt hat, hat das Gefühl, Regime Change hat irgendjemand anders erfunden und nicht notwendigerweise die russische Regierung. Und dann wird der Vorwurf gemacht und er ist richtig und er richtet sich an dieser Stelle des Textes an Russland. Hybrides Vorgehen verwischt die Grenzen zwischen Krieg und Frieden. Das ist komplett richtig. Aber hybrides Vorgehen könnte man auch mit vernetztem Ansatz beschreiben. Das ist das, was die Bundeswehr seit mindestens 15 Jahren in Afghanistan macht und was in vielen anderen Kriegsgebieten auch gemacht wird. Also ein Ansatz, der verschiedene Formen der Machtpolitik zusammenfasst in eine, wie soll man sagen, in eine gemeinsame Strategie zur Machtausübung. Und das findet man dann zum Beispiel im Weißbuch auf Seite 92 und 93. Da heißt es dann, dass im Rahmen des vernetzten Ansatzes die Fähigkeiten zur hybriden Kriegsführung ausgebaut werden sollen. Da benutzt man das selber, inklusive des Einsatzes im Inneren. Also es ist großartig, diesen Finger zu zeigen und völlig wirklich im gleichen Dokument selber zu sagen, dass man die gleichen Fähigkeiten ausbaut. Und das zieht sich durch. Also ich könnte jetzt den ganzen Abend hier alle damit mehr oder weniger gut unterhalten, wahrscheinlich eher schlecht unterhalten, indem ich diese Widersprüchlichkeiten im Vorwurf gegen andere, es ist jetzt nicht nur Russland, und völlig auszublenden, welche eigenen Ziele und Interessen mit der Bundeswehr hier verfolgt werden.
Was heißt denn Einsatz des Inneren? Was bedeutet das denn?
Einsatz im Inneren.
Ja, was heißt das?
Hybride Kriegsführung im Inneren. Die Frage hält sich ja auch.
Gegen Demonstranten.
Ja, das bedeutet zum Beispiel gegen Demonstranten.
Ah ja, danke.
Entschuldigung.
Ja.
Sie verlegen ein bisschen von Ihrem interessanten Text in Text.
Ah. Entschuldigung, ist so besser?
Ja.
Dann muss ich hier mal. Ja? Entschuldigung, dass ich dir so. So. Für die es jetzt nicht lesen konnte, alles auf der IMI-Homepage nachzulesen. Da gibt es schöne Artikel über das Weißbuch, kann man alles. Nochmal, also man muss sich nicht hier durchquälen, man kann unsere schönen Zusammenfassungen lesen. Das funktioniert schneller und ist nicht so frustrierend. Vielleicht an dieser Stelle kurz erwähnt, wahrscheinlich sagt den meisten das Wörtchen oder die Ortsbezeichnung Schnöckersburg etwas?
Ja.
Ja. Also das Gefechtsübungszentrum in der Nähe von Magdeburg, in der sämtliche Bundeswehrsoldaten vor ihren Einsätzen im Ausland nochmal den letzten Schliff für ihre Einsatztauglichkeit bekommen, wo seit jetzt anderthalb Jahren, und es ist jetzt demnächst fertig, gebaut wird eine Übungsstadt namens Schnöckersburg mit 600 Häusern, Hochhäusern, Kanalisation und der einzigen U-Bahn in Sachsen-Anhalt. Wirklich, eine U-Bahn-Stadt mit drei Stationen. Um zu üben, wie kann man eben hybride Kriegsführung im urbanen Kontext machen. Also wirklich das Zusammenfassen von, wie funktioniert das mit Milizen, wie funktioniert das mit Polizei und wie funktionieren sonstige Kooperationen in so einem urbanen Kontext. Die Bundeswehr selber gibt natürlich nicht zu, dass es hier um auch Üben dessen geht, wie könnte man zum Beispiel mit Streiks umgehen, aber das ist schlichtweg ableitbar aus den Übungsszenarien, um die es hier geht. Es geht definitiv nicht darum, nur jetzt in Anführungsstrichen, nur die Bundeswehr vorzubereiten auf das, wo sie gerade eben schon im Einsatz ist, weil sie ist in keinem einzigen Land im Einsatz, wo so eine Rahmenbedingung von moderner Stadt, von U-Bahn, von klassisch urbanen Milieus tatsächlich da ist. Das haben wir nicht in Kabul, das haben wir auch in Mali in den Städten nicht. Das ist tatsächlich eine Vorbereitung, die weit drüber hinausgeht von dem, was wir als momentane Einsatzgebiete der Bundeswehr sehen. Also deswegen kann man allein schon an dem, was gerade am Entstehen ist, sehen, in welche Richtung es mit dieser Bundeswehr wahrscheinlich gehen wird. Ich hoffe ja, wir schaffen es immer noch, das loszuwerden. Und deswegen ist die Demo sehr, sehr gut, um diesen Werbeblock hier einzuführen am 8. Oktober. In Berlin. Hier gibt es Fahrkarten. Werbeblock geschlossen. Und ja, zurück dazu, warum passiert das Ganze? Der eine Punkt ist, dass offensichtlich immer mehr Machtpolitik Bevölkerung als solches als Problem erklärt, sei es die eigene Problembevölkerung oder die Bevölkerung in den Einsatzgebieten. Und der nächste Punkt ist, dass wir immer mehr konfrontiert sind mit deutscher Großmachtpolitik. Und diese deutsche Großmachtpolitik, Moment, diese deutsche Großmachtpolitik wird in der Zwischenzeit benannt Münchner Konsens. Das ist für die Münchner schwierig, aber es liegt daran, dass das erstmals in aller Deutlichkeit formuliert wurde am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz von unserem Bundespfarrer Gauck. Den wir wahrscheinlich, und tut mir leid, das so sagen zu müssen, wäre er in einem anderen Kontext und wäre er nicht unser Prediger, würde er wahrscheinlich Hassprediger genannt werden, weil er ja nichts anderes macht. Also eine Einstimmung der Bevölkerung auf Krieg und ein Hochleben lassen derjenigen, die den Krieg führen. Also wer Soldaten Mutbürger, nicht Wutbürger, sondern Mutbürger in Uniform nennt, wer sie lobt dafür, wie sehr sie sich einsetzen, und wer diejenigen, die sagen, Krieg ist vielleicht doch keine so gute Idee, nur noch als Drückeberger bezeichnet. Das ist für mich schon ein Teil von Kriegspropaganda, und von jemand, der sich Christ nennt, kann ich das einfach dann auch nur als, ja, wahrscheinlich nichts anderes als Kriegsprediger nennen. Gab es leider häufig genug. Zitate aus dem Weißbuch wieder. Im Weißbuch wird der Anspruch erhoben, dass Deutschland die globale Ordnung aktiv mitgestaltet. Und zwar vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bedeutung unseres Landes, das zunehmend als zentraler Akteur in Europa wahrgenommen wird. Also nein, wir sind das nicht, aber wir werden so wahrgenommen, also versuchen wir uns auch so zu verhalten. Also da hätten Psychologen viel Spaß daran, an dieser Argumentationsweise, so diese Projektion auf sich selber, aber die ökonomische Stärke führt, also das ist jetzt paraphrasiert, führt zu einer neuen Verantwortung Deutschlands in der Welt, die eine, jetzt Zitat, die ein Instrumentarium benötigt, das von diplomatischen und entwicklungspolitischen Maßnahmen über Sanktionen und Ertüchtigung bis zum robusten Einsatz geht. Klar, was sie damit meint? Ich meine, alles gehört zur Machtpolitik. Die Diplomatie gehört zur Machtpolitik, die Entwicklungspolitik gehört zur Machtpolitik, Sanktionen sind Teil der Machtpolitik und Krieg ist Teil der Machtpolitik. Das gesamte Kontinuum sieht sie als Mechanismen, mit denen Deutschland die globale Ordnung aktiv mitgestaltet. Sie sieht Deutschland als Rahmennation in der NATO mit Gestaltungs- und Führungsanspruch. Also in diesen Punkten ist sie sehr, sehr deutlich. Und sie wirft, hat kein Problem damit, im gleichen Dokument Russland vorzuwerfen, international präsentiert sich Russland als eigenständiges Gravitationszentrum mit globalem Geltungsanspruch. Also, das ist schon ein bisschen schizophren, aber es funktioniert offensichtlich. Also sie kriegt das hin, diese Schizophrenie zusammenzubringen, ohne über die eigenen Widersprüche zu stolpern. Und wieder kann ich das verstehen, dass man selbst, um sein Unternehmen Bundeswehr hier zu präsentieren, nicht drüber stolpert, über die Widersprüche. Was mich wundert, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die Medien die Widersprüche akzeptiert haben.
Wundert mich überhaupt nicht.
Na, es wundert mich schon, es sind nicht alle Journalisten gekauft. Und es sind auch... Ja, ja, das, natürlich, macht Journalismus Politik, aber es ist für meinen Anspruch an Journalismus, sollte er tatsächlich darüber berichten. Und den Anspruch werde ich einfach nicht aufgeben. Ich weiß, dafür bin ich dann Zynikerin genug, wie Machtpolitik funktioniert. Ich werde es aber nicht akzeptieren, dass sie so funktioniert, nur um das klar zu machen. So, jetzt aber nochmal zurück zu dieser Frage der Resilienz. Sie beschreibt verschiedene Dinge, wie Resilienz, also die quasi Widerstandsfähigkeit der Individuen und der gesamten Gesellschaft, gesteigert werden kann. Und zu den Mechanismen, und es zeigt dann auch, wie sie Resilienz versteht, gehört unter anderem, dass sie den Bundessicherheitsrat stärkt. Also das ist ein Teil des Kabinetts, der in grundsätzlichen Fragen, zum Beispiel Rüstungsexporte in Länder, die eigentlich nicht versorgt werden dürften mit deutschen Rüstungsgütern, wie Saudi-Arabien, entscheidet, oder der in sonstigen Sicherheitslagen entscheidet, wie der Name schon sagt, also wenn es ein größerer Terrorangriff gäbe und eher Ähnliches. Sie sieht diese Institution des Bundessicherheitsrates, also nur eines Teiles des Kabinetts, als Plattform für Kommunikation, was schon bedeutet, dass sie selbst das Kabinett als Ganzes als zu, ja, umständlich sieht, also alles, was irgendwie demokratisch ist, eigentlich nervt, weil es um schnelle, zügige Entscheidungen geht. Also wenn es um notwendige Ad-hoc-Entscheidungen geht oder um Bündnisse, die man dann schließt, um gemeinsam irgendwo zu bombardieren, ist für sie der Bundessicherheitsrat das relevante Gremium. Das zeigt auch ein bisschen, dass für sie die Bundeswehr als Parlamentsarmee eher ein Auslaufmodell ist, und sie ganz stark zur Bundeswehr als Regierungsarmee kommen will, was ja für viele NATO-Staaten Normalität ist, wie in Frankreich. Aber sie zerstört etwas in vielen dieser Länder, in Großbritannien gerade sogar relativ erfolgreich, ist es so, dass sich das Parlament die Kontrolle über die Armee wieder zurückholen will und gerade daran arbeitet, sie zurückzuholen. Das heißt, in diesem zentralen Land in der Mitte Europas wird ein Weg beschritten, weg von, sagen wir, zumindest ein bisschen demokratischer Kontrolle. Wirklich demokratisch kann man Armeen ohnehin nicht wirklich kontrollieren, aber sagen wir ein bisschen demokratischer Kontrolle hin zu rein Regierungsarmeen und einer am besten auch noch, naja, ich gehe jetzt nicht weiter, aber zumindest raus aus der Demokratie, während in anderen Ländern es heißt wieder rein in die demokratische Kontrolle. Da bringe ich gleich noch ein Beispiel dafür, warum das auch sehr sinnvoll ist, sich diese demokratische Kontrolle zumindest partiell wieder zurückzuerobern. Das heißt aber, ihr Weg geht in eine andere Richtung. Sie will fördern, dass es gemeinsame Ausbildung und Übung von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren gibt. Und da geht es dann nicht nur um Polizei, da geht es dann auch um das Rote Kreuz, da geht es um den Arbeiter-Samariter-Bund, da geht es um alle möglichen, bis zu den Journalistenvereinigungen im gesamten Krisenzyklus. Es geht ihr also faktisch um die Remilitarisierung der Gesellschaft. Ich kann das leider nicht anders benennen. Und es ist klar, dass das Ganze Geld kosten wird, und zwar auch viel Geld kosten wird. Das hier ist ein Überblick über die Militärausgaben der NATO-Staaten, wo wir die USA haben, deutlich führend. Aber hier eine ungewöhnliche Darstellung, und zwar ist die Darstellung der Militärausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, also quasi am Anteil an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. USA vorne, Großbritannien, Griechenland, Estland, Frankreich folgend innerhalb der NATO und Deutschland mit 1,3%, das ist eine Zahl jetzt aus 2015, das sinkt sogar gerade auf 1,2%, weil einfach die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit so nach oben gegangen ist in diesem Land. Dass selbst wenn der Bundeswehretat steigt, das trotzdem nur einen sinkenden Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat. Die NATO-Vorgabe ist 2%. Und Ursula von der Leyen versucht im Moment alles tatsächlich zumindest Stück für Stück in diese Richtung zu kommen. Und sie ist leider sehr erfolgreich dabei, was man im aktuellen Haushaltsentwurf nachlesen kann. Ich war wirklich erschrocken, mit welcher Deutlichkeit, mit welcher Dreistigkeit sie den Militäretat gerade erhöht. Sie hat im Einzelplan 14 die Zahl fürs nächste Jahr von 36,6 Milliarden vorgesehen. Das ist der sogenannte Verteidigungshaushalt. Aber sie hat in diversen anderen Haushalten noch alles Mögliche versteckt, nämlich 2,7 Milliarden. Das heißt, insgesamt steht im Haushalt für das nächste Jahr 39,3 Milliarden Euro fürs Militär. Das ist die Zahl, die auch an die NATO gemeldet wird von Deutschland. Und wegen der für 2017 nochmal stark anwachsenden Prognose für das Bruttoinlandsprodukt ist das trotzdem nur 1,2% des Bruttoinlandsprodukts. Und Ursula von der Leyen hängt wirklich in der Kurve und macht es auch klar, dass sie da weit drüber hinauskommen will und dass sie sich den 2% annähern will, die NATO vorgibt als Ausgabengrößenordnung. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine Zahl von 39,3 Milliarden fürs nächste Jahr wohl ins Haus stehen. Und vielleicht weiß jemand, was die Größenordnung des Haushaltes, des Militärhaushaltes von Russland ist. Ja, das kommt ungefähr hin, aber in Dollar ist es momentan 62 bis 65, je nachdem wie man schätzt, da wird auch unterschiedlich geschätzt, hat Zipri andere Zahlen als Russland selber veröffentlicht, aber die Größenordnung ist zwischen 62 und 66 Dollar. Also Milliarden Dollar, klar. Also diese Größenordnung. Würde Deutschland tatsächlich 2% eines Bruttoinlandsproduktes ins Militär stecken, sind wir in der gleichen Größenordnung. Und zwar nur Deutschland alleine. Mal abgesehen von all den anderen EU-Staaten oder gar noch der USA, die ja faktisch wirklich ungefähr das Zehnfache ausgibt fürs Militär. Das heißt, allein wenn wir diese Größenordnung sehen, ist klar, dass der vorgebliche Grund, weswegen so stark aufgerüstet werden muss, auch tatsächlich nur vorgeschoben ist. Also selbst mit dem, was jetzt zur Verfügung steht an militärischen Gütern, an Personal, an Möglichkeiten, sie einzusetzen, würde bei weitem ausreichen, um, auch wenn all die Bedrohungen stimmen sollten aus Russland, die alle abzuwehren. Mit Ausnahme von einer, das ist die atomare, wo aus meiner Sicht die einzige Antwort darauf ist, auf eine komplette Abrüstung zu drängen. Was aber allein durch die Atomwaffen, die hier in Deutschland jetzt erneuert werden und wo die taktischen Atomwaffen in Büchel ersetzt werden durch welche, die man dann freundlicherweise irgendwie substrategisch nennt, die aber eigentlich strategische Waffen sind, also solche, die auch wirklich eine direkte Gefährdung für Russland darstellen könnten. Also wir mit dazu beitragen, diese Balance auseinanderzubringen und mit dafür zu beitragen, ein neues atomares Wettrüsten einzuleiten. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Baustellen, die ganz ernsthaft mit bedacht werden sollen, aber die leider in diesen Papieren überhaupt nicht auftauchen. Also das überspringe ich jetzt mal. Und diese Liste bitte gar nicht im Detail angucken. Das ist nur ein Überblick darüber, welche Baustellen die NATO gerade alles hat. Sie hat sich, als sie in Warschau sich getroffen hat, unterhalten über, was ist mit Cyberabwehr. Nahezu alle NATO-Staaten bauen gerade Cyberabwehr auf. Sie hat sich dazu verständigt, in Afghanistan, ich nenne das Konkursverschleppung zu machen. Also noch länger dort zu bleiben, um nicht eingestehen zu müssen, dass man komplett gescheitert ist. Um den Anschein von, wir haben etwas geschafft, wir haben Demokratie aufgebaut, aufrecht zu erhalten. Und eben entsprechend dann auch weiter dort zu sein und weiter Geld dafür auszugeben. Sie hat sich dafür entschieden, in der Ukraine jetzt nicht direkt zu intervenieren, aber doch zahlreiche Manöver zu machen, die ukrainische Armee auszurüsten und so weiter und so fort, auch Milliarden dafür zur Verfügung zu stellen. Ähnliches gilt übrigens auch für Georgien und so weiter und so fort. Und hier entdeckt man jetzt zum Beispiel das Wörtchen Verpflichtung zur Erhöhung der Widerstandskraft, was doch sehr an die Resilienz aus dem Weißbuch erinnert und auch genau in der ähnlichen Sicht verwendet worden ist. Das zeigt, dass diese Papiere relativ ähnlich formuliert worden sind, mit einer relativ ähnlichen Herangehensweise formuliert worden sind. Die NATO insgesamt und eben mit Deutschland als Speerspitze und als leitender Punkt in der Speerspitze hat im letzten Jahr 300 Manöver durchgeführt. Das ist ein deutlicher Anstieg zu den Jahren zuvor. Und im laufenden Jahr ist es schon absehbar, dass die Größenordnung deutlich mehr sein wird, wenn am Ende die Bilanz gezogen wird. Und hier wieder übrigens eine Lesehilfe. Geistern dann Zahlen von irgendwie 2000, 2500 Manövern, die Russland machen würde. Was stimmt, wenn man jegliche militärische Bewegung zählt, aber wenn man all die Übungsgänge, die im Gefechtsübungszentrum laufen und so weiter mitzählen würde, kämen wir natürlich auch auf ähnliche Größenordnungen. Das heißt, wir sollten uns da manchmal nicht so irre machen lassen, von wegen, die NATO ist ja ganz defensiv und macht nur so wenig. Sie macht tatsächlich relativ viel. Dazu gehörten dann solche Manöver wie Trident Juncture, also dieser Dreizack, der in der Ukraine übrigens ein faschistisches Symbol ist, aber Klammer zu. Solche Übungen, in denen teilweise über 30.000 Soldatinnen und Soldaten aktiv sind und überwiegend Richtung Osten ausgerichtet werden. Es ist so, dass die NATO einrichten wird, um zukünftig solche Manöver noch schneller durchführen zu können, dass die NATO 4 neue Hauptquartiere, eins in Polen, 3 in den baltischen Republiken einrichtet, eines davon als Leit- und Rahmennation Deutsche, eine deutsche Einrichtung. Die entsprechenden stationierten Soldaten werden rotiert, wenn man ja keine dauerhafte Stationierung haben kann im Rahmen der NATO-Russland-Akte. Aber rotiert bedeutet einfach nur, die einen gehen, die anderen kommen. Also sie sind faktisch dauerhaft stationiert. All das ist Teil der Strategie, Teil dessen, was uns das Weißbuch vorgibt. Und was mich, muss ich sagen, absolut betroffen macht, ist, dass eine Sache nicht diskutiert wird. Nämlich, welche Erfahrungen gemacht worden sind mit den letzten 20 Jahren Intervenismus von Bundeswehr und NATO. Und ich hatte vorher schon gesagt, in anderen Ländern wird das gemacht. Und wenn ich etwas empfehlen will, dann sind es diese vielen blauen Bücher. Da steht Report of the Iraq Inquiry. Also es geht um eine Kommission, die in Großbritannien aufgearbeitet hat, warum es zum Irakkrieg, zur britischen Beteiligung am Irakkrieg gekommen ist. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend, dass das passiert. Also was Vergleichbares hätte ich gerne zum Afghanistan-Krieg. Was Vergleichbares hätte ich gerne zu dem, was passiert in Mali. Aber All das findet leider hierzulande nicht statt. Aber in Großbritannien, wirklich spannenderweise, gab es sowohl eine Untersuchung zu Libyen, die das Unterhaus jetzt veröffentlicht hat, die sehr, sehr vernichtend ist in ihrer Bilanz. Aber es gibt eben auch diese unwahrscheinlich große und umfangreiche, auch sehr teure Untersuchung dazu, wie kam es dazu, dass Großbritannien sich im Irakkrieg beteiligt hat. Dazu gab es Anhörungen, die von 2009 bis 2011 stattgefunden haben und anschließend eine Auswertung dieser Anhörungen und eine intensive politische Debatte. Die meisten in Großbritannien sind davon ausgegangen, dass das Ganze so vernichtend ist, dass es nicht veröffentlicht werden darf. Wäre möglicherweise auch passiert, wenn im Frühjahr dieses Jahres dieses Land nicht so völlig beschäftigt gewesen wäre mit der Brexit-Abstimmung, dass das gesamte politische Personal so absorbiert hat, dass die Verantwortlichen für diese Untersuchung während dieser Zeit schnell einen Knopf an ihre Untersuchung gemacht haben und sie veröffentlicht haben als offizielles Untersuchungsergebnis, was vernichtend ist, und zwar in jeder Hinsicht vernichtend. Ich habe hier so ein paar kleine Highlights, also bei dem, was das Unterhaus veröffentlicht hat zum Fazit des Libyen-Kriegs. Mal ein kurzes Zitat: Das Ergebnis war politischer und ökonomischer Zusammenbruch, humanitäre Flüchtlingskrise, weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen, Verbreitung der Waffen des Gaddafi-Regimes über die Region und Wachstum des Islamischen Staates in Nordafrika. All das, was Friedensbewegung hierzulande sagt, ist ganz offiziell Inhalt dessen, was das Unterhaus in Großbritannien als, und das sind übrigens überwiegend Konservative, die dort sind, als Ergebnis ihrer Untersuchungen klar gemacht haben. Und sie haben das, konnte ich einfach nicht so schön übersetzen. Zusammengefasst das Ganze: there was no proper understanding of Libya. Das heißt, man hat einfach nichts verstanden von dem Land, um das es eigentlich ging. Und dieser Satz gibt für mich wieder, welche Unlogik hinter all dem, was wir diskutieren mit Weißbuch, mit NATO-Strategien und so weiter, worüber wir da reden. Die Annahme, dass der Westen das Recht hat, dass er in der Lage dazu ist, dass er es kann, ganze Staaten umzukrempeln und sie so zu stricken, wie man das eben gerade haben will. Das Einzige, was wohl funktioniert, ist Destabilisierung. Manchmal ist vielleicht auch genau das gewünscht. Aber man profitiert zumindest davon. Aber es ist natürlich eine absolute Hybris, das als Demokratieförderung zu sehen oder das Ganze als humanitären Akt, gar zur Frauenförderung oder Ähnlichem zu sehen. Und wir müssen uns angewöhnen, eben auch mit solchen Dokumenten aus unseren Nachbarländern und anderen Ländern zu arbeiten, um Politik hier zu konfrontieren. Warum fangt ihr jetzt nicht an, wenigstens nachzudenken, ob solche militärischen Interventionen überhaupt Sinn machen oder nicht? Versucht doch mal, die Vergangenheit aufzuarbeiten, bevor ihr in der Zukunft den gleichen Weg weitermacht. Aber es sieht eben so aus, als wären das so in einzelnen Ländern mal politische Trends, aber bis jetzt kein gesamter Trend. Und an dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass die internationale kritische Ärzteorganisation IPPNW sich die Mühe gemacht hat, herauszufinden, wie viele Menschen sind umgekommen im sogenannten Krieg gegen den Terror. Und sie kam schon vor 3 oder 4 Jahren auf eine Größenordnung von 1,5 Millionen oder mehr. Und das ist übrigens meine einzige Kritik, die ich an diesem britischen Papier habe. Die kommen nur, und das nur ist, kommt mir schwer über die Lippen, die kommen nur auf 150.000, schreiben dazu, aber wahrscheinlich waren es sehr viel mehr. Aber nehmen wir an, es waren 150.000. Dann ist selbst diese Bilanz um ein Vielfaches dramatischer, barbarischer, als das, was die Barbaren, gegen die man vorgegangen ist, angerichtet haben. Und das zeigt dann vielleicht ein bisschen, welches Bild von diesen zivilisatorisch hochstehenden Menschen aus dem Westen in anderen Teilen der Welt da ist und woher manche Wut, manche Hass, manche Verbitterung kommt. Das entschuldigt nichts. Für Morde, für Anschläge sind immer diejenigen schuld und verantwortlich, die sie durchführen. Aber es ist absurd, wenn wir nicht nachdenken darüber, welche furchtbaren Fußspuren der Westen in größten Teilen der Welt in den letzten Jahren hinterlassen hat. Nicht, ja, seit Jahrhunderten auch, aber das ist ja, die allgemeine Erzählung ist, Kolonialzeit haben wir hinter uns. Das ist aufgearbeitet. Das wird nie wieder so sein. Aber dass mit gleicher Entschlossenheit, vielleicht sogar mit größerer, große Teile der Welt gerade zerstört werden, destabilisiert werden, kaputt gemacht werden in der Annahme, dass wo Bomben nicht helfen, eben noch mehr Bomben helfen und das entsprechend vorbereitet wird, das ist etwas, was uns sehr nachdenklich machen sollte. Und die Frage ist, hat es Konsequenzen? Hat es Konsequenzen, dass Kriege geführt werden? Wir haben erlebt, wie schwierig oder nahezu eigentlich unmöglich es war, diejenigen, die den Jugoslawienkrieg, die Bombardierung von Belgrad und Ähnliches zu verantworten hatten, dann zur Rechenschaft zu ziehen. Gab es ja mehrere Versuche, das zu machen, auch von Betroffenen. In Großbritannien könnte das gerade so aussehen, dass es eine Chance gibt, Tony Blair und diejenigen, die mit ihm verantwortlich sind, tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen oder zumindest juristisch vor sich herzutreiben. Und zwar leider nicht wegen des Angriffskrieges gegen den Irak. Aber weil sie ganz schamlos, kaum war der Angriffskrieg vorläufig zu Ende, ganz schamlos die Ölquellen privatisiert haben, verkauft haben, versucht haben auszubeuten und dieses Ausbeuten eines besetzten Landes widerspricht sehr vielen Dingen, die, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren als zivilisatorischer Fortschritt ins Völkerrecht gegossen worden sind. Sei das der Haager Konvention und so weiter und so fort. Und diese Dinge sind ahndbar vor dem Internationalen Strafgerichtshof nach römischem Statut.